Am Konferenztisch, der Podcast zur Bundestagswahl 2017. Folge 3, noch wenige Tage bis zur Wahl.
Hallo und herzlich willkommen zu Am Konferenztisch, dem Podcast zur Bundestagswahl von Südwestpresse und Märkische Oder Zeitung. Heute im Programm: Soziale Gerechtigkeit steht auf fast jedem Wahlplakat, hat man den Eindruck. Aber interessiert das überhaupt jemanden? Weil dem Land geht es doch gut. Hat die SPD, haben die Linken aufs falsche Thema gesetzt? Oder haben sie das Thema einfach nur total in die Tonne gehauen? Und wie könnte man die Sache besser machen? Wir sprechen drüber. Und dann, wir reden über Medien. Wie waren wir eigentlich drauf im Wahlkampf? Also Fernsehen, Radio, Presse und Digitale. Haben wir richtig reagiert, als Schulz gesagt hat, dass Merkel die inhaltliche Diskussion verweigert? Wie sind wir eigentlich mit der AfD umgegangen? Objektiv? Subjektiv? Gut oder schlecht? Und haben wir uns vielleicht zu wenig kritisch mit Merkel beschäftigt? Und zum Schluss, unser Thekenthema. Wir erzählen Ihnen drei erstaunliche Dinge, die Sie bei Ihrem nächsten Kneipenbesuch an den Mann oder an die Frau bringen können. In unserer Runde begrüße ich wieder Ulrike Sosalla, Nachrichtenchefin der Südwestpresse in Ulm. Herzlich willkommen, Frau Sosalla, wie geht's?
Schönen guten Tag, danke, gut.
Und aus Frankfurt an der Oder ist uns Dietrich Schröder zugeschaltet, Reporter und Polen-Korrespondent der Märkischen Oder-Zeitung. Herzlich willkommen, Herr Schröder, ich hoffe, es geht Ihnen gut.
Ja, alles prima.
Mein Name ist Guido Bosen und ich bin von der neuen Berliner Redaktionsgesellschaft, die für den Politikteil der Märkischen Oder-Zeitung und der Südwestpresse zuständig ist. Herr Schröder, wenn das Thema soziale Gerechtigkeit irgendwo zieht, dann doch wohl im Osten, wo es objektiv und gefühlt viele Ungerechtigkeiten gibt, oder?
Na, ich denke schon. Also ich habe mir nochmal hier die aktuellen Zahlen rausgesucht. Wir hatten im Februar eine Statistik über die Durchschnittslöhne. Und die waren im Osten 10.000 Euro niedriger als im Westen. Und das zieht sich halt durch alle Berufsgruppen, vom Elektroinstallateur bis zum IT-Profi. Und ich glaube, wir Journalisten stehen da auch nicht anders da. Außerdem ist die Tarifbindung hier viel geringer als im Westen. Und der Aufholprozess hat eben auch in dieser Legislaturperiode irgendwo gestoppt. Und ich glaube schon, dass da sehr viele Ostdeutsche finden, das mit der Gerechtigkeit ist nicht so ganz gut.
Und man vergleicht sich dann doch schon mit dem Menschen in Bayern oder in Baden-Württemberg und nicht mit dem Nachbarn, oder?
Ja, das ist irgendwo logisch, ne? Wir leben ja in einem Land.
Ja, ich finde die direkten Zahlen zu vergleichen, finde ich immer ein bisschen schwierig, weil andererseits ja hier die Mieten viel höher sind. Aber ich glaube, was wirklich, also Herr Schröder hat da eben einen ganz wichtigen Punkt angesprochen, was meiner Meinung nach unheimlich viel ausmacht und auch bei jungen Leuten viel ausmacht, ist die Unsicherheit, die dadurch entsteht, dass es keine Tarifbindung gibt oder wenig Tarifbindung gibt, dass es sehr viele befristete Verträge gibt, sehr viele prekäre Arbeitsverhältnisse, dass Unternehmen, also Callcenter zum Beispiel, Angestellte in die Selbstständigkeit drängen. Und dadurch entsteht eine Unsicherheit, die das Gerechtigkeitsempfinden zutiefst beeinträchtigt.
Ich würde aber gerne den Punkt von eben nochmal aufgreifen. Es sind ja nicht nur die Mieten, die irgendwie billiger sind, sondern die Lebenshaltungskosten sind billiger. Die ganze Anordnung ist ja eine völlig andere. Und deswegen finde ich es doch irgendwie schon eigentlich logisch, dass sich derjenige aus Frankfurt oder vielleicht mit dem aus Mecklenburg-Vorpommern vergleicht. Oder liegt das daran, dass diese Einheitsversprechen immer noch so nahe liegen, Herr Schröder?
Naja, man sieht es ja an den eigenen Kindern, wenn sie hier groß geworden sind, zur Schule gegangen sind und dann gucken sie, wo macht man eine Ausbildung, wenn ich für den gleichen Job hier weniger verdiene als im Westen, dann gehe ich halt eher in den Westen. Und dann vergleicht man sich natürlich mit dem Westen. Okay, es gibt jetzt so langsam eine Phase, wo die jungen Leute auch diese anderen Faktoren mehr berücksichtigen, also dass man ja die Leute kennt, dass man die Mentalität halt kennt oder dass man eben auch nicht auf den absoluten Gehaltsbeitrag guckt, wenn man hier ein ordentliches Umfeld hat, wenn man vielleicht auch einen unbefristeten Job hat. Es gibt so eine kleine Tendenzwende und es kommen auch manche aus dem Westen wieder in den Osten zurück.
Okay, jetzt verstehe ich das vielleicht, dass es also im Osten, dass da manche denken oder viele denken, es geht ungerecht, so im Vergleich zum Westen. Aber in Baden-Württemberg kann da eigentlich keiner denken, es geht ungerecht so im Vergleich zu, keine Ahnung, Bayern oder den USA oder den Schweizern oder mit wem vergleicht man sich da, Frau Susanne?
Ich denke, dass hier das Gefühl, die gefühlte Ungerechtigkeit auch gar nicht so groß ist. Zum Vergleich gibt es natürlich trotzdem genug. Also man kann sich ja dann immer noch gut vergleichen mit den Unternehmern und den wirklich sehr zahlreichen Vorständen und Gutverdienern, die es hier ja in sehr großer Anzahl gibt, mit den Leuten, die, wenn ich nur ein Haus habe, hat mein Nachbar vier Häuser. Das kann schon frustrierend sein.
Mein Porsche, mein Mercedes, mein BMW.
Ja, also es gibt da schon, vergleichen kann man sich immer, das liegt in der Natur des Menschen. Aber das Gefühl der Ungerechtigkeit ist, glaube ich, gerade in Baden-Württemberg und Bayern etwas geringer, weil die Arbeitslosigkeit sehr viel geringer ist, die Zahl, die Langzeitarbeitslosen lange nicht so schwer wiegen in den Städten und weil einfach dieser Grundgedanke der Leistungsgesellschaft, dass der etwas leisten will, dann auch dafür bezahlt wird und einigermaßen gerecht bezahlt wird, der lässt sich hier noch eher verwirklichen als in strukturschwachen Gegenden.
Okay, jetzt mal eine kurze Zahl. Es gab kürzlich eine Umfrage, der Spiegel Online Wahltrend, ich kann das ruhig mal nennen, die halt darin kam zum Ergebnis raus, dass ungefähr knapp 30% die SPD für die kompetenteste Partei in sozialen Belangen halten. 30%. 24% glauben, dass es die Union ist. Und dahinter folgt die Linke, die 17% der Befragten die größte Kompetenz in dieser Frage zuordnen. Also wenn ich diese beiden Analysen jetzt aus den unterschiedlichen Landesteilen nehme, ist Herr Schröder, im Osten glauben die Leute der SPD nicht und auch den Linken offenkundig nicht mehr. Und im Westen halten sie das Thema einfach für überflüssig, sodass es ihnen egal ist, ob es jetzt die Union macht oder die SPD. Also wie kann man auf so eine Idee kommen, so ein Thema dann tatsächlich zum Thema zu machen, wenn man die Leute offenkundig entweder nicht erreicht oder schon verloren hat?
Naja, der SPD wird ja immer noch das angerechnet, was in der rot-grünen Koalition gemacht wurde mit den ganzen Hartz-IV-Reformen. Und das ist ein Handicap. Jetzt hat sich einem die SPD auch nicht eindeutig genug positioniert und nicht klar genug benannt, was sie anders machen will. Ich meine, wenn ich mal diese vier Koalitionsbedingungen von Herrn Schulz nehme, die sind alle so allgemein, okay, gerechte Löhne, gleiche Bildungschancen, sichere Renten, das ist relativ unkonkret und da hat ja auch gleich die CDU dazu gesagt, ja, da machen wir mit, also da haben wir keine Probleme damit, ja.
Frau Nahles hat gesagt, was habe ich eigentlich damit zu tun mit Agenda 2010? Ich habe jetzt in der letzten Legislaturperiode 40 Gesetze gemacht, um das Leben für Rentner, Arbeitnehmer und in sozialen Belangen besser zu machen. Und ich könnte noch 40 weitere machen. Und warum sagt das denn keiner außer ihr mal so offensiv, dass es eigentlich diese alte SPD gar nicht mehr gibt, diese Agenda 2010 SPD? Ich meine, der Schröder geht zu Rosneft, der Müntefering ist in Ruhestand. Selbst Olaf Scholz hat sich schon in seiner Zeit als Arbeitsminister davon distanziert und eine Gesetzesregelung gemacht, die einen Teil davon rumdreht. Wie lange soll das denen denn noch vorgehalten werden?
Ich glaube, dass viel davon vorgeschoben ist, weil die SPD hat, also ich glaube, die SPD hat außer, dass sie irgendwann mal Hartz IV gemacht hat, hat sie noch das Problem, dass sie viele andere Ängste nicht anspricht. Also es geht ja nicht nur um soziale Gerechtigkeit. Also es geht ja nicht nur darum, dass derjenige, der arbeiten will, auch Arbeit findet. Das ist, glaube ich, gar nicht mehr das, oder nicht glaube ich, sondern dazu gibt es ja auch Umfragen, dass Arbeitslosigkeit oder prekäre Arbeit gar nicht mehr die zentrale Angst der Bevölkerung sind, sondern die Leute haben vor allem Angst vor, sie haben Angst vor unkontrollierter Einwanderung, haben Angst vor Terrorismus, haben Angst vor einer außer Kontrolle geratenen Globalisierung, die Nationalstaaten gar nicht mehr beherrschen können, wo sie gar nicht mehr eingreifen können. Und also das sind solche Themen, die die SPD relativ wenig abdeckt, wo sie sehr, die SPD ist sehr in einem alten auf die bestehenden Institutionen gerichteten Denken verhaftet und hat sehr wenig Antworten zu bieten, wenn es darum geht, diese großen Ängste aufzugreifen, die auch in der Mittelschicht ja massiv sind, die Angst vor dem kommenden Abstieg, die Angst davor, dass die eigenen Kinder es nicht mehr so gut haben werden wie man selbst. Und das ist für alle Politiker ein Problem, aber gerade für die SPD, die ja immer deren Wahlversprechen ja immer auf eine bessere Welt hingerichtet waren, ist das ein Riesenproblem. Die CDU hat es da einfacher, weil die CDU einfach nur verspricht, den Status quo zu bewahren. Aber die SPD ist eine Visionspartei und von der Vision ist meiner Meinung nach im Moment nichts zu sehen.
Und trotzdem ist natürlich wirklich, also es gibt halt Leute, die diese Themen, diese Sozialthemen konkret ansprechen. Im Osten beispielsweise war in der letzten Legislaturperiode, und es ist ja dann auch geregelt worden, aber nicht ausreichend, wie viele finden, die Angleichung der Ost-West-Renten ein großes, großes Thema, wo sich die Leute wahnsinnig benachteiligt gefühlt haben. Wenn sich einer ein bisschen konkreter mit diesem System befasst hätte, hätte er gesehen, dass es zwar einen unterschiedlichen Berechnungsweg gibt für die Renten in Ost und die Renten in West und dass die Grundlagen, die man als Brechenwert nimmt, tatsächlich auch tiefer waren im Osten, aber dass sie natürlich mit einem Faktor nach oben gewertet worden sind, sodass sie dann im Endeffekt entsprechend den Westrenten rausgekommen sind. Das hat aber niemand zur Kenntnis genommen, sondern stattdessen haben die Ministerpräsidenten, sogar die Ministerpräsidenten der Ostländer immer wieder darauf hingewiesen, dass das jetzt endlich geregelt werden muss. Herr Schröder, wie kommt sowas? Ich meine, da kann man ja offensichtlich sich hinstellen und das 25 Mal erklären. Das will ja keiner mehr hören, oder?
Naja, ich glaube, die älteren Rentner, die schon 10 Jahre oder noch länger in Rente sind, die haben das schon ganz gut verstanden, dass da einiges auch ausgeglichen wurde, obwohl es formal keine offizielle Angleichung war. Aber inzwischen gehen ja jedes Jahr wieder neue Leute in Rente und da sind eben auch sehr viele enttäuscht über den Betrag, den sie dann letztlich bekommen. Und viele haben ja auch nicht die Möglichkeit gehabt, hier so Zusatzversicherungen abzuschließen, beziehungsweise haben das erst über einen sehr kurzen Zeitrahmen nach der Wende gemacht. Und da kommt eben dann absolut ein relativ geringer Betrag dabei raus. Also ich kenne ja auch Kollegen, zum Beispiel Sprecherin von der Universität, die hat dann natürlich noch ein paar Jahre vorher noch so eine 63-Jahre-Regelung in Anspruch genommen. Die hat dann wirklich einen Schreck gekriegt, als dann gesagt bekommen hat, wie viel Rente sie bekommt oder wie wenig Rente sie bekommt. Und das ist sozusagen jedes Jahr wieder neue Leute betroffen. Und da kommt dann eben auch sowas raus, wie man es jetzt oft hört. Ich habe 35, 40 Jahre gearbeitet und das ist das, was jetzt hierbei rauskommt. Das ist ja nicht viel mehr als die Mindestsicherung. Ja?
Ja, das Problem ist also, durch die Ost-West-Rente wird es zumindest nicht besser werden, weil das sieht nicht vor, dass die Leute mehr Rente bekommen. Also sie werden ein bisschen mehr Rente bekommen, aber nur die Bestandsrentner, die Leute, die jetzt noch in Rente gehen werden, insbesondere wir, kriegen natürlich weniger, wenn wir in der Ostversicherung nach dem neuen angeglichenen Tarif zur Rente gehen können. Und das ist aber das, was sich nicht transportiert offensichtlich.
Ja, aber auch aus niederen Löhnen, wie wir ja vorhin schon gesprochen haben, resultieren dann eben auch wieder niedrigere Renten, ja. Setzt sich ja fort, trotz Angleichung, ne?
Wie ist das eigentlich mit der Arbeitslosigkeit in Brandenburg, um mal ein weiteres soziales Gerechtigkeitsthema anzusprechen? Ist es so, dass es immer noch einen wirklich großen Überschuss an Arbeitslosigkeit gibt oder hat man da inzwischen vielleicht auch schon an der einen oder anderen Stelle eine Art Fachkräftemangel?
Na, wir haben einen absoluten Fachkräftemangel. Gerade bei diesen Handwerkerberufen oder auch gute Industriearbeiter. Und wir haben auch deutliche Unterschiede zwischen dem unmittelbaren Speckgürtel um Berlin herum, wo es ganz gut geht, wo die Arbeitslosenquoten so, sage ich mal, zwischen 3 und 5% betragen. Aber zum Beispiel Frankfurt-Oder, da liegt es halt über 9%. In den anderen Randregionen von Brandenburg ist das so ähnlich. Also wir haben dann sehr differenziertes Verhältnis inzwischen, ja.
Jetzt müsste man doch, also als Ökonomin, Frau Susanna, jetzt müsste man doch einfach sagen, okay, offensichtlich hohe Nachfrage, geringes Angebot, da müssten die Löhne doch eigentlich schneller steigen. Oder wandern die Leute dann doch lieber nach Baden-Württemberg, weil dann noch mehr bezahlt wird?
Ich glaube, in einigen Mangelberufen steigen die Löhne sogar, wobei natürlich die Lohnsteigerungen dann auch auf die Gewinnmargen drücken und gerade kleinere Unternehmen überlegen sich das ganz genau, ob sie da überhaupt anheben können. Aber ich glaube, ein großes Problem, auch in Baden-Württemberg übrigens, sind ja Langzeitarbeitslose, die einfach aus mehreren Gründen häufig langzeitarbeitslos sind, weil sie entweder eine chronische Krankheit haben, weil sie Suchtprobleme haben, weil sie schon einfach sehr, sehr lange nicht mehr im Arbeitsmarkt sind, da gibt's ja, oder weil sie mehrere Kinder haben, die noch versorgt werden müssen und deswegen nur zu bestimmten Uhrzeiten arbeiten können. Da gibt es ja ganz, ganz, also einfach eigentlich alle, die jetzt noch langzeitarbeitslos sind, haben mehrere, wie sagt man so schön, Vermittlungshindernisse. Und das, glaube ich, ist ein großes Problem, weil dass die Politik auch ungern anspricht, einfach weil noch niemand dafür wirklich eine Lösung gefunden hat. Denn das sind Leute, die kann man jetzt auch nicht zum Softwareentwickler umschulen, das geht einfach nicht. Und gerade in den Bereichen, die gesucht werden, da werden halt flexible, agile, lernfähige Menschen gesucht. Und der Bereich im Arbeitsmarkt, in dem Menschen toleriert werden, die irgendwelche Probleme haben, der wird immer kleiner. Also die Unternehmen werden ja täglich, in allen Unternehmen wird auf Effizienz getrimmt. Und die Leute, die da nicht mithalten können, die bei der geforderten täglichen 120-prozentigen Leistung nicht mithalten können, die werden aussortiert. Und das schlägt sich in dieser wirklich traurigen Statistik der Langzeitarbeitslosen wieder. Und ich glaube, das schürt auch einen gewissen Unmut, dem sich die Politik aber gar nicht mal stellt, weil das sind meistens Leute, die auch gar nicht wählen gehen.
Wir müssen beim ersten Themenblock zum Schluss kommen. Noch eine Frage. Neben der inneren Sicherheit, also die innere Sicherheit ist für die Befragten das absolute Top-Thema für die Wahlen, ist an zweiter Stelle tatsächlich das Thema soziale Gerechtigkeit. Jetzt geht es dem Land ja wahnsinnig gut, seit fast 7 Jahren ununterbrochen Aufschwung, Arbeitslosigkeit so gering wie noch nie in den letzten 30 Jahren, die Beschäftigungszahl, glaube ich, auf einem absoluten Hoch. Und trotzdem sagen die Leute soziale Gerechtigkeit, obwohl sie wahrscheinlich aus eigener Anschauung das gar nicht nachvollziehen können, die meisten jeden. Sind die Leute, die Deutschen, so wahnsinnig empathisch veranlagt oder ist das einfach die Angst davor, vielleicht, wenn es dann mal nicht mehr so gut geht, in dieses soziale Netz zu fallen und durch die Masche zu schlüpfen? Herr Schröder.
Na, ich glaube, es gibt, so wie das Frau Susanna vorhin schon gesagt hat, es gibt auch so ein Gefühl, nicht soziale Gerechtigkeit, sondern insgesamt Ungerechtigkeit, weil die Schere zwischen denen, denen es sehr gut geht und denen, denen es nicht so gut geht, größer wird. Das ist ja in vielen Ländern zu beobachten. Und da wünscht man sich vielleicht vom Staat irgendeinen Ausgleichmechanismus, aber das ist halt nicht so einfach zu machen. Und wenn man eben ständig in den Nachrichten hört, wie gut es Deutschland geht, wie der Export brummt und überhaupt und alles, wie auch die Löhne steigen und dann guckt man ins eigene Portemonnaie und dann stellt man halt fest, oh, bei mir kommt ja eigentlich nicht sehr viel davon an, dann ergibt sich halt dieser Widerspruch, ja. Das ist jetzt nicht so, dass man deswegen am Hungertuch nagen müsste oder so, das ist nicht das Problem, aber man denkt sich, ich mache doch einen ordentlichen Job, ich gebe doch schon, was ich kann. Ja, aber irgendwie große Sprünge kann ich mir davon auch nicht leisten. Ja?
Gut, ich nehme mal an, in 4 Jahren wird die SPD wieder mit sozialer Gerechtigkeit in den Wahlkampf ziehen. Vielleicht packen sie es dann besser an. Wollen wir mal über uns sprechen? Wie waren wir eigentlich drauf im Wahlkampf? Wer ist zufrieden, wer ist nicht zufrieden?
Also den Medien geht es ja immer so ein bisschen wie Martin Schulz. Wir müssen unser großes Thema immer erst noch finden. Und ich hatte das Gefühl, dass es dieses Jahr sehr, sehr lang gedauert hat. Und dann, als die Umfragen mehr und mehr darauf hinwiesen, dass Zuwanderung und Flüchtlingspolitik doch eben immer noch sehr, sehr große Themen sind, davon abgeleitet eben Terrorangst und innere Sicherheit, dann sind sehr viele Medien draufgesprungen und dann aber auch mit einer, wie ich fand, übertriebenen Wucht. Also dass jetzt in den letzten Wochen vor der Wahl wirklich gar keine Talkshow mehr ohne AfD-Vertreter ausgekommen ist, fand ich ein, gelinde gesagt, merkwürdiges Phänomen.
Herr Schröder, ähnliche Analyse?
Na, ich würde fast sagen, die Medien haben den besseren inhaltlichen Wahlkampf geliefert als die Politiker, weil in den Medien es sind ja viele Probleme besprochen worden, die sich eigentlich ändern müssten, Zukunftsvisionen, Dinge, die wirklich angesprochen werden müssen. Und bei den Politikerdebatten war das ja eigentlich weniger der Fall. Also ich finde, die Medien haben mehr inhaltlichen Wahlkampf gemacht als die Spitzenkandidaten.
Das finde ich auch, aber ich finde, trotzdem haben wir nicht genug gemacht. Also Schulzens Klage ist ja die ganze Zeit, die Merkel verweigert sich einer inhaltlichen Auseinandersetzung. Das perlt alles an der ab. Ich meine, das ist natürlich einerseits seine Aufgabe, da mal so ein bisschen Kontroverse und Diskussion zu organisieren und zu orchestrieren, aber natürlich auch unsere. Also wenn wir ein bisschen mehr Lust an der Kritik an Merkel und ein bisschen mehr auf Attacke gesetzt hätten, also jetzt nicht wir als Märkische Oder-Zeitung oder Südwestpresse, ich glaube, wir haben es ganz ordentlich gemacht, aber trotzdem nicht genug, nicht scharf genug gegen die Kanzlerin vorgegangen sind. Aber insgesamt, die ganzen Medienbereiche, ich habe das Gefühl, wir sind also wirklich freundlich bis wohlwollend mit ihr zur Sache gegangen und haben es ihr auch durchgehen lassen, dass sie sich inhaltlich halt so positioniert hat, wie sie es getan hat.
Es wäre ja allein, wenn die CDU einen anderen Spitzenkandidaten oder Spitzenkandidatin aufgestellt hätte, dann hätte dieser Person ein ganz anderes Programm anbieten müssen, als es Frau Merkel tun kann. Frau
Merkel, Merkel hat gesagt, ja, bin ich. Sagen,
ich bin's, ich mache es seit 12 Jahren, ich schaffe es auch noch weitere 4 Jahre. Und ihre Partei hat sich dahinter versteckt. Ich meine, ich war jetzt in Bayern mal ein paar Tage, da hängen sogar Plakate von der CSU weiter mit Merkel, als ob sie in der CSU wäre inzwischen. Sie verstecken sich, die ganze Union versteckt sich hinter Angela Merkel und hofft, es wird schon wieder ordentlich über die Bühne gehen.
Es ist doch unfassbar. Ich meine, Horst Seehofer hat sie damals, also es ist erst ein paar Monate her, auf diesem Parteitag der CSU neben sich stehen lassen und abgecancelt wie so ein dummes Schulmädchen. Das war die größte Demütigung, die ich jemals gesehen habe, die ein Politiker auf öffentlicher Bühne einem anderen Politiker angetan hat. Und dann auf einmal jetzt Anfang des Jahres wird der Hebel umgelegt und sie sind wieder beste Freunde und sie ziehen zusammen in den Wahlkampf und wir sagen dann, ja, das ist eigentlich, boah, das kann man natürlich nicht glauben, dass das jetzt vorbei ist, aber ansonsten kümmern wir uns nicht mehr drum. Es ist doch unfassbar, Frau Susala.
Ja, ich glaube, bei Horst Seehofer hat ein gewisser Gewöhnungseffekt eingesetzt, denn es hat sich einfach rumgesprochen, dass er einer der flexibelsten Politiker ist, die Bundesrespublik je erlebt hat.
Ja, aber doch aber
man,
auch Merkel.
Man hätte es ihm natürlich trotzdem noch mal einfach noch mehr reinreiben müssen, dass er da schon wieder eine Kehrtwende hingelegt hat. Dass Angela Merkel mit solche Sachen einfach aussitzt, das wissen wir ja. Aber ich glaube, in der Medienlogik, also in unserer eigenen Logik, stellen wir uns manchmal selber ein Bein, weil wir zum Beispiel der Meinung sind, dass wenn wir über Schulz berichten und über Merkel berichten, dann muss es halbwegs ausgewogen sein. Also sagen wir mal, man kann nicht dauernd irgendwas über Schulz schreiben, ohne was über Merkel zu schreiben. Wenn aber von Merkel nicht ein einziger bemerkenswerter Satz kommt und der Schulz sagt mehrere interessante Sätze hintereinander, dann haben wir oft eine gewisse Hemmung, darüber zu berichten, also dauernd über den Schulz zu berichten, weil ja von der anderen Kandidatin nichts kommt. Und damit stellen wir uns manchmal, also jetzt nicht wir, sondern über die gesamte Medienlandschaft betrachtet, im Versuch der Ausgewogenheit stellt man sich da manchmal selber ein Bein.
Es gibt auch über Seehofer, man kann ja viel Kritisches über ihn sagen, aber in Bayern gibt es halt noch keine AfD und jetzt wird ja gerade im Landtag und jetzt wird ja gerade Frau Merkel häufig vorgehalten, sie wäre daran schuld, dass rechts neben der Union noch eine Partei entstanden ist. Seehofer hat das auf seine Weise versucht irgendwo zu verhindern und wird ja dann auch nächstes Jahr gleich in den bayerischen Landtagswahlkampf einsteigen. Also da gibt es schon gewisse Unterschiede, ja.
Man hätte Frau Merkel auch das ein oder andere mal vorhalten können, dass sie tatsächlich eine gewisse Verantwortung daran trägt, dass jetzt die AfD in den Bundestag einzieht. Aber AfD ist ein guter Punkt. Und die und unsere faire Aufteilung mit, wenn wir über die berichten, müssen wir auch über die berichten, ist vielleicht ein guter Einstieg in das Thema. Ich habe jetzt am Wochenende mit einem Sozialdemokraten zu Abend gegessen und er hat sich bitterlich über die gesamte Medienlandschaft beschwert. Er hat gesagt, naja, es ist doch immer das Gleiche. Gauland setzt einen miesen, rassistischen oder rechtslastigen Spruch ab. Wir berichten drüber, wir blasen es auf, dann gehen die hin, also die AfD, und sagen, naja, so war es gar nicht gemeint, oder guck mal, wie die sich wieder anstellen, die anderen und die liberale Medienfront. Und wir sichern ihnen, so seine These, damit die Berichterstattung zu, die sie brauchen, um das eigene Klientel zu mobilisieren. Machen wir das also falsch? Sollen wir das ignorieren, was Gauland so sagt? Herr Schröder, was meinen Sie?
Also ich glaube, das ist ein bisschen ein ungerechter Vorwurf von den Leuten von der SPD. Ich glaube, die SPD leidet einfach darunter, dass sie zu Beginn des Jahres so einen Hype um Schulz gehabt hat. Da haben ja auch die Medien auch gut dazu beigetragen. Und dann ging das halt sukzessive runter. Und ich habe vergangene Woche tatsächlich auch einen SPD-Menschen gesehen, der hat das Schulz-Plakat mit dem regionalen Direktkandidaten überklebt. Und da hatte ich ihn gefragt, warum er das macht, dann sagt er mir, na, den kann man wenigstens wählen. Ja? Also... Da ist auch eine ganze Menge Frust innerhalb der SPD selbst, und dass das so runtergegangen ist und das den Medien vorzuhalten, finde ich ein bisschen ungerecht.
Ja, und gehen wir richtig mit der AfD um, Frau Soselle?
Es ist schon so, dass es in diesem Wahlkampf mehrere Empörungsspiralen gab, in denen die Medien auch immer mit einer gewissen Lust mitgemischt haben. Ich finde, es ist eine ganz, ganz schwierige Balance zwischen einerseits einer Partei, wie die AfD im Wahlkampf vorkommen zu lassen, weil sie ist ja keine verbotene Partei und sie ist zugelassen. Und andererseits sie zu entlarven, wenn sie tatsächlich sich in die rechtsextreme und klar rassistische Ecke bewegt, was sie ja in diesem Wahlkampf mehrfach getan hat. Dann finde ich es, also aus den beiden Gründen, Fairness und Entlarvung, finde ich, gibt es einen klaren Auftrag, über sie zu berichten. Und andererseits muss man aber einfach als Medien aufpassen, dass man nicht gezielten Provokationen aufsitzt. Das ist ja auch bekannt, dass rechte populistische Parteien versuchen, mit gezielten Provokationen in die Medien zu kommen und dadurch einfach ihre Präsenz im öffentlichen Raum zu vergrößern. Und da sind wir mehrfach zu weit, einfach weil es ist natürlich auch einfacher, über Provokationen, über Grenzüberschreitungen und ganz klar Äußerungen, die ganz klar außerhalb des demokratischen Konsens sind, darüber zu berichten, weil es einfach neu und aufregend ist. Und das ist für Medien, ich glaube, da sind wir ihnen einfach ein paar Mal tatsächlich auf den Leim gegangen.
Ich glaube, wir sind aber auch in einer, wie sagt man, neumodisch Lose-Lose-Situation. Also wenn wir jetzt über die Bemerkung von Gauland über Özogus nicht berichtet hätten, würde ich sagen, dann hätten wir unseren Lesern nicht deutlich klar gemacht, wessen Geisteskind dieser Spitzenkandidat dieser Partei ist. Wenn wir über Weidels E-Mail nicht berichtet hätten, hätten wir nicht klar gemacht, dass diese Frau, die ja eigentlich so einen ganz netten Eindruck macht von außen her, sich, wenn sie sich privat äußert, irgendein wirres Reichsbürgerzeug aufschreibt. Also das sind meiner Meinung nach Dinge, die Wähler wissen müssen, die sich vielleicht noch überlegen, die AfD zu wählen. Jetzt stimmt es natürlich auch, dass wenn wir darüber berichten, dass wir den eigentlich klaren und harten AfD-Wählerkern wieder mobilisieren, weil die sich sagen, naja klar, dass die das jetzt berichten, ist doch logisch, die stecken ja mit den Altparteien, auch so ein schönes Wort, unter einer Decke und kooperieren mit denen. Also was sollen wir denn tun? Also sollen wir die Finger davon lassen? Sollen wir es machen? Oder sollen wir es nicht machen? Meiner Meinung nach ist, also ich würde die gleichen Maßstäbe dranlegen wie bei anderen Parteien auch. Und wenn ich beispielsweise hören würde, dass Martin Schulz illegal eine Putzfrau beschäftigt, dann würde ich auch darüber schreiben, genauso wie über Frau Weidels Putzfrau. Oder sollen wir es anders tun?
Wir haben ja als Journalisten am Anfang lange Zeit nicht gewusst, bei welchem Prozentsatz sich so die AfD irgendwo einpegeln wird. Auf der anderen Seite haben wir aber gesehen, in den Landtagen, in denen sie schon drin ist, sie entlarvt sich ja dann auch selbst durch Unfähigkeit zu vielen Themen eigentlich irgendwas Substanzielles zu sagen, oder indem sie diese Provokation dann fortsetzt, aber auf ab... also immer mehr neue Blödheiten sich ausdenkt. Und nun ist halt der Fakt, nun wird dieser Bevölkerungsanteil, der die AfD wählt, auch im Bundestag wieder gespiegelt. Ja, und da muss man natürlich als Medien darüber berichten und da muss man die Leute auch zu Diskussionen einladen, weil ich glaube eigentlich, es stellt sich dann heraus, dass sie eben wirklich nur zu bestimmten Themen was zu sagen haben und zu vielen Themen gar nicht wissen, was sie sagen sollen.
Also Sie meinen, ich müsste dann demnächst, sagen wir mal, den gesundheitspolitischen oder den finanzpolitischen Sprecher anrufen und fragen, liebe Leute, was habt ihr denn dazu zu sagen? Und die entlarven sich dann durch ihre Unfähigkeit.
Genau, die werden dann irgendwelche Dinge sagen, wo man dann feststellt, ja, so richtig Kompetenz ist es aber nicht, ja.
Aber ich gehe nicht hin und versuche die ganze Zeit nachzuweisen, dass die doof sind, sondern behandle die wie jeden anderen auch.
Würde ich schon so sagen, ja.
Auch im Fall der Putzfrau würde ich ganz klar sagen, natürlich über den Verdacht einer illegalen Putzfrau würden wir bei der FDP oder beim FDP-Spitzenkandidaten genauso berichten. Aber mein Einwurf zielte mehr ab auf gezielte Provokationen, wie eben die Özgus-Äußerung von Gauland. Da würde ich sagen, das kann man auch mal ein bisschen kleiner machen. Das muss man natürlich berichten, aber eben nicht mit einem großen Bericht adeln, sondern das kann dann auch mal in die Meldungen.
Okay, ich bin mal gespannt, wie sich das einschleift. Wir werden unser Bestes tun. Zum Thekenthema, wer fängt an?
Ja, ich kann gern anfangen. Ich habe was Erfreuliches mitgebracht, und zwar Zukunft von ihrer schönen Seite. Die kann man in Ulm sehen. Wir reden ja immer von Digitalisierung, virtueller Realität, künstlicher Intelligenz. Und ganz oft machen wir uns selbst Angst, wenn wir darüber reden und uns die Zukunft vorstellen, weil wir sehr unsicher sind, wie das alles werden soll, ob überhaupt noch irgendjemand Arbeit haben wird, ob die Roboter die Weltherrschaft übernehmen. Das gehört ja zu dem großen Bereich, der im Moment mitschwingt, wenn man über die Zukunftsangst der Mittelschicht redet.
Verunsicherung.
In Ulm kann man im Moment 5 Minuten Zukunft erleben, die einfach begeisternd sind, weil man sehen kann, was man auch mit virtueller Realität und mit Computern machen kann, nämlich in einem Flugsimulator der ganz eigenen Art. Der heißt Birdly. Und er besteht im Wesentlichen aus einer großen 3D-Brille und Flügeln, die man sich an die Arme schnallt. Und dann kann man mit diesem Birdly durch ein nachprogrammiertes Ulm, also durch die Ulmer Innenstadt des Jahres 1890 fliegen. Mit den Flügeln steuert man den Flug und ja, man kann sich einfach angucken, wie das damals ausgesehen hat. 1890 deshalb, weil das das Jahr der Fertigstellung des Münsterturms war, der ja damit dann bekanntlich der höchste Kirchturm der Welt wurde.
Und sag mal, ist das anstrengend? Muss ich mit den Flügeln auch schlagen oder ist das einfach nur so ein bisschen hin und her?
Man muss schon ein bisschen damit schlagen.
Ah, interessant.
Und
toll.
Also leicht. Es ist jetzt kein,
und da werden
ist kein Trainingsgerät.
Da werden auch Filmaufnahmen von gemacht und man sieht dann aus wie so ein Bekloppter mit so der Brille und den Flügeln an.
Nee, also das kann man natürlich, man kann natürlich, wenn man in Begleitung ist, sich dabei filmen lassen, aber im Wesentlichen sieht man nur selbst was. Es ist also ein eher einsames Vergnügen, es ist auch ein kurzes Vergnügen, aber es ist was ganz Tolles.
Sehr spannend. Herr Schröder, Ihr Thekenthema.
Ich wollte nur sagen, das klingt so ein bisschen nach der Schneider von Ulm, ne?
Ja, genau.
Das
ist auch der Gedanke dahinter.
Ja, in Frankfurt-Oder gibt es zurzeit einfach das Thekenthema. Es ist ja einfach was sehr Erstaunliches passiert. Am Wochenende sind aus einem türkischen LKW auf der Autobahn 50 Flüchtlinge aus dem Irak gerettet worden. Einer sogar vor dem Verdursten, da waren erstmal alle Leute froh, dass die nicht auch gestorben sind wie woanders. Die Überraschung war dann nur halt, als die am nächsten Tag in diese Aufnahmestelle in Eisenhüttenstadt gebracht wurden, da waren die genau 5 oder 6 Stunden und dann waren sie plötzlich weg. Dann sind die Flüchtlinge sozusagen geflohen und momentan weiß keiner, wo sie sind. Und das ist ja der absolute Aufreger. Weil auch alle Behörden sagen, ja, wir haben keine Möglichkeit, die Leute irgendwo festzuhalten. Da wird momentan ziemlich viel darüber gesprochen. Ja.
Sind die denn erkennungsdienstlich behandelt worden? Also weiß man jetzt, das sind die Leute, wenn die sich jetzt woanders anmelden, die sind jetzt wieder aufgetaucht oder hat man eigentlich überhaupt
Ja,
keine
also
Ahnung, wer das
sind, die
ist?
Erwachsenen sind fotografiert worden und es sind auch Fingerabdrücke genommen worden. Und man hofft jetzt praktisch, hat mir der Sprecher vom Innenministerium heute auch gesagt, dass die irgendwo wieder auftauchen. Und man hält es für logisch, dass wenn das Familien sind, dass die sich irgendwo melden. Und angeblich sollen am Sonntag, als die Meldung kam, dass die gefunden wurden, auch schon andere Verwandte bei der Bundespolizei angerufen haben und gefragt haben, ob sie ihre Bekannten nicht
Abholen
abholen können.
können.
Und das ist natürlich alles ein bisschen skurril, und aber irgendwo ist es auch wieder ein bisschen Wasser auf die Mühlen der AfD, leider, ja.
Absolut. Mein Thekenthema ist, glaube ich, das langweiligste von allen, aber es passt zu unserer Diskussion, die wir eben über soziale Gerechtigkeit hatten. Ich würde gerne ein Buch vorstellen. Der Autor dieses Buchs heißt Georg Krämer und der ist der ehemalige Generalsekretär der Caritas in Deutschland. Das Buch heißt Armut in Deutschland und ist sozusagen seine große Abschiedsrede nach mehr als 40 Jahren Kampf, den er selbst gegen die Armut geführt hat. Also wer das Buch zur Hand nimmt, erfährt genau das sehr, sehr schnell. Der Krämer kennt das deutsche Sozialsystem nicht nur in Zahlen und Gesetzen, das tut er auch und zwar sehr genau. Nee, der hat auch die Not und die Sorgen und die Kümmernisse, die es in dieser Republik gibt, mit eigenen Augen gesehen, hat mit den Betroffenen gesprochen und hat sich um die gekümmert. Das ist alles Gegenstand des Buchs und auch noch ganz viel mehr. Der prangert beispielsweise die Tricksereien an, die unglaublichen, die die vorletzte Koalition bei der Berechnung von Hartz IV angesetzt hat und kommt zu dem Schluss, dass das Arbeitslosengeld 2 um ganze 60 € zu niedrig ist. Ganz einfach, wenn man wesentliche Dinge aus diesem Warenkorb rausgerechnet hat. Das Interessante ist, dass er das dann nicht benutzt, um Hartz IV komplett zu verdammen, sondern er kommt zu dem Schluss, und vergleicht es mit anderen sozialen Absicherungsmechanismen, kommt zu dem Schluss, dass es eigentlich recht vernünftig ist. Und am allerbesten hat mir gefallen in diesem Buch, wie er sich die professionellen Ankläger der Armut in Deutschland vorknüpft. Und die sind überall vertreten, die sind in der Politik, in den Sozialverbänden, in den Gewerkschaften und natürlich auch, da müssen wir uns an die eigene Nase fassen, in den Medien. Er wirft diesen Leuten vor, die Armut zu beschreiben. Also das wirft er ihnen nicht vor, aber er wirft ihnen vor, das immer drastischer zu tun, dass die Aussagen und die Bilder immer dramatischer werden und das Leid, das tatsächlich vorhanden ist, so weit übertreiben, dass sie in Wirklichkeit das Gegenteil von dem, was sie erreichen wollen, tatsächlich schaffen, nämlich Gleichgültigkeit unter den Leuten, die sich das anhören und mit den Schultern zucken und sagen, naja, das ist doch eh alles übertrieben. Also das Buch ist spannend, lehrreich und wirklich relevant. Und wer nicht auf die Halbwahrheiten von links bis nach rechts reinfallen will, der sollte es unbedingt lesen. Es heißt Armut in Deutschland und der Autor heißt Georg Krämer. So, das war's wieder mal für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn es Ihnen gefallen hat, sagen Sie das doch auf Facebook oder auf Twitter, teilen Sie unseren Link. Und ansonsten hören wir uns nach der Bundestagswahl wieder und wir versuchen mal einigermaßen Sinn aus dem zu machen, was Sie, meine lieben Zuhörer und die anderen Wähler am Sonntag abgestimmt haben. Machen Sie es gut, auf Wiedersehen.